بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Begin with the name of Allah, this Gnaden von des Gnädigen. Möge Allah Azza wa Jalla unseren Prophet sallallahu alaihi wa sallam segnen, ihm gnädig sein und ihn auf die höchste Stufe bei ihm erhöhen. Liebe Geschwister, wir machen heute inshallah ta'ala mit dem siebten Unterricht über die Erläuterung des Aqida al-Tahawiyya, des Tahawiyya-Textes, Aqida-Textes. Und wir waren letztes Mal mit dem 52. Satz fertig und wir machen heute inshallah mit dem 53. bis zum 62. Satz weiter, bi'idhnillahi ta'ala. Und wie gewohnt nehmen wir die Sätze abschnittweise. Und so heißt es im 53. Heißt es in den darauf folgenden Sätzen. Und wer Allah eine Eigenschaft der Eigenschaften der Menschen zuschreibt, ist Kafir. Wer dies nun erkennt, zieht daraus eine Lehre, entfernt sich von den Aussagen der Kuffar und weiß, dass seine Eigenschaften ungleich der Menschen sind. Das sind die Sätze, die wir uns jetzt im nächsten beschäftigen werden, bi'idhnillahi ta'ala. Und zur Erinnerung, so haben wir uns beim letzten Mal über eine bestimmte Eigenschaft Allahs Azza wa Jal unterhalten. Und zwar ging es um die Eigenschaft des Sprechens und dass der Koran al-Karim die Worte Allahs wirklich sind. Und deswegen ist es angemessen, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, Imam al-Tahawi, darauf hinweist, zusammenfassend, dass auch wenn wir Allah Azza wa Jal die Eigenschaft des Sprechens zuschreiben, so bedeutet dies nicht, dass wir ihm diese Eigenschaft so zuschreiben, als wäre er ein Mensch, sondern wir schreiben ihm diese Eigenschaft zu, ohne nach dem Wie zu fragen und ohne das Wie davon zu beschreiben. Mit anderen Worten, wir schreiben ihm einfach das zu, was er und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam ihm selbst zugeschrieben haben, ohne etwas hinzuzufügen und ohne etwas davon auszulassen. Insofern hat der Autor, rahimahullah ta'ala, zusammengefasst, nachdem er Allah Azza wa Jal eine Eigenschaft zugeschrieben hat, betont, dass wir gleichzeitig Allah Azza wa Jal vor jeglicher Gleichsetzung und Ähnlichkeit mit dem Menschen hinsichtlich der Wirklichkeit dieser Eigenschaften lobpreisen, das heißt freisprechen von dieser Gleichheit und freisprechen von dieser Gleichsetzung. Was bedeutet auf Arabisch Gleichsetzung? Das ist das Wort Tamthil oder manche sagen auch Tashbih. Tamthil ist der Begriff, der im Koran auch erwähnt worden ist. Deswegen ist es immer besser und edler, wenn man den Wortlaut des edlen Koran verwendet. Und das ist das eine Extrem. Das heißt, wenn man Allah Azza wa Jalla eine Eigenschaft zuschreibt und glaubt, sie sei so wie bei den Menschen. Das ist immer Tamthil. Und das andere Extrem ist, wenn man Allah Azza wa Jalla das, was er sich selbst zugeschrieben hat, leugnet und ihm quasi abschreibt. Und das nennt man auf Arabisch Ta'til. Und man sagt, dass derjenige, der dieses zweite macht, Ta'til macht, er betet in Wirklichkeit das Nichts an. Und derjenige, der das erste macht, und zwar Tashbih, er betet in Wirklichkeit einen Götzen an. Und wenn man darüber nachdenkt, dann weiß man, was damit gemeint ist. Anders ausgedrückt, in dem, was Allah Azza wa Jal und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam Allah zugeschrieben haben, befindet sich kein Tashbih. Und dieser Grundsatz, so einfach er auch klingen mag, ist sehr wichtig. Denn das ist ja genau das Argument der fehlgeleiteten Sekten, dass sie sagen, wenn du an das glaubst, so wie es da geschrieben steht im Koran und in den Hadithen, dann verfällst du dem Tashbih oder dem Tamthil. Und wir sagen von vornherein, in dem, was Allah und sein Gesandter gesagt haben, befindet sich kein Tamthil. Punkt. Und deswegen werfen wir ihnen vor, dass sie diese Texte entstellen und falsch verstehen und dass dieser Tamthil in ihren Köpfen zustande kommt, aber in der Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, und der Anblick ist ein Recht der Paradiesbewohner, ohne ihn zu erfassen und ohne zu wissen wie. So sprach das Buch unseres Herrn, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ. An jenem Tag wird es strahlende Gesichter geben, die zu ihrem Herrn schauen. Die Auslegung, sagt der Imam rahimahullah, die Auslegung ist dementsprechend, was Allah will und weiß. Und alles, was in den Sahih-Hadithen vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, ist auf die Art und Weise zu verstehen, wie er sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Die Bedeutung ist diejenige, die er beabsichtigte, das heißt der Sprecher, egal ob das Allah ist oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Wir mischen uns hierbei weder mit unseren Meinungen interpretierend ein, noch mit unseren Neigungen. Das ist der Abschnitt, der uns inshallah ta'ala für den Rest des Unterrichts beschäftigen wird. In diesem Zusammenhang geht es um die sogenannte Ru'yah. Ru'yah kommt vom arabischen Wort Ra'a und Ra'a bedeutet sehen. Und Ru'yah ist hier übersetzt worden mit dem Anblick oder dem Erblicken oder dem Anschauen. Und gemeint ist das besondere Anschauen, das edelste Anschauen, der edelste Anblick überhaupt, das, wofür der gläubige Mensch diesem Leben überhaupt lebt. Das ist das höchste Ziel, das der gläubige Mensch verfolgt. Es gibt nichts Edleres als das. Es geht also um den Anblick Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Autor, rahimahullah, sagt, der Anblick ist ein Recht der Paradiesbewohner. Und dieses Recht hat Allah azza wa jall den Gläubigen zugeschrieben. Insofern haben sie das Recht auf den Anblick Allahs subhanahu wa ta'ala. Nicht, weil Allah azza wa jall jemand ihm es vorgeschrieben hätte, sondern weil er subhanahu wa ta'ala es anderen zugeschrieben hat. Und diese Thematik, auch wenn sie im Koran al-Karim und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam wie jeder andere Aspekt der Aqida deutlich dargelegt ist, war dennoch ein Problem für einige Sekten, die immer diesen fatalen Fehler machen, dass sie das, was ihr Verstand ihnen sagt, oder anders ausgedrückt, das, was sie verstehen und begreifen mit ihren Köpfen, übertragen auf das, was im Koran al-Karim geschrieben steht. Oder anders ausgedrückt, sie ziehen das, was sie verstehen können, vor dem, was überliefert worden ist. Weil sie darin einen Widerspruch erkennen. Und das ist natürlich auch wichtig. Sie sehen einen Widerspruch, sie sehen eine Unklarheit und sie stellen ihren Verstand vor die Überlieferung. Das ist, was man auf Arabisch immer sagt, wenn man sagt, تقديم العقل على النقل. عقل ist der Verstand und نقل ist das Überlieferte und sie stellen den Verstand vor dem Überlieferten. Das heißt, wenn es zu einem Konflikt kommt, dann ist für sie der Verstand maßgebend. Und dann verstehen sie und drehen sie die Belieferungen, egal ob es im Koran ist oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, so bis es mit ihrem Verstand übereinstimmt. Und eine dieser berühmten Thematiken, an denen man fehlgehen kann, ist eben diese Thematik Ru'yatullah, das heißt der Anblick Allahs azza wa jall. Und zwar, es ist zwar nicht wichtig, die Namen jetzt unbedingt zu kennen, aber bekannt dafür gewesen waren die Sekten Jahmiyyah und Mu'tazila und andere von den Khawarij und der Sekte der Imamiyyah. Und diese Sekten waren der Überzeugung zusammengefasst, dass Allah Azza wa Jal nicht gesehen wird weder im Diesseits noch im Jenseits. Wir werden uns über das Diesseits unterhalten und auch über das Jenseits. Schauen wir uns aber erst einmal die Beweise an, die dafür sprechen. Und dann schauen wir uns die Scheinbeweise an, die dagegen sprechen. Zunächst einmal im Koran al-Karim sagte Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die Ayah, die der Autor auch erwähnt hat, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. Das heißt, es wird an jenem Tag Gesichter geben, die strahlen werden. إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ. Sie schauen auf ihren Herrn. Sie schauen oder während sie auf ihren Herrn schauen. Insofern ist diese Ayah eine der deutlichsten Beweise überhaupt, weil es eben im Koran al-Karim deutlich erwähnt worden ist. Und diejenigen, wir müssen an dieser Stelle, bevor wir mit anderen weiteren Beweisen voranschreiten, schauen wir uns erstmal an, wie dieser Beweis versucht wurde zu widerlegen. Und das, diese Widerlegung zeigt, dass der normalsterbliche Muslim, der also kein tief gegründeter Gelehrter ist in seiner Religion und der arabischen Sprache, aufpassen sollte, mit wem er sich einlässt, wenn es um solche Diskussionen geht. Weil das ist ja, weil es geht hier um eine sprachliche Diskussion, in der er dich überwältigen wird, wenn du dich darin nicht auskennst. Und zwar wird er dir sagen, das Wort, was Allah hier erwähnt hat im Koran, Nazirah, stammt von der Wortwurzel nun war ab. Sind also, ihr wisst, dass die meisten arabischen Worte sind zurückzuführen auf drei Buchstaben. Und aus diesen drei Buchstaben werden dann viele Worte abgeleitet jeweils. Deswegen gehören immer eine Gruppe von Worten zu einer Wortfamilie, weil sie alle die gleiche Wortwurzel haben. Das ist eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Und dadurch lassen sich auch viele Worte erklären, wenn man verstanden hat, zu welcher Wortfamilie sie gehören. Und das Wort im Arabischen anschauen, was hier erwähnt worden ist in der Ayah, heißt Nazara. Und das kommt eben von dieser Wortwurzel, nun, wa und ra. Dann sagen sie, es gibt noch ein zweites Wort, was ebenfalls von der gleichen Wortwurzel stammt. Und das ist, das auf Arabisch, oder auf Deutsch sagt man warten. Warten. Und auf Arabisch sagt man zu warten, intazara. Intazara. Und die Wortwurzel von intazara ist die gleiche Wortwurzel wie nazara. Und deswegen sagen sie, gemeint ist nicht, dass sie auf ihren Herrn schauen, sondern dass sie auf ihren Herrn warten. Und sie sagen dir einfach, derjenige, der diese Eier übersetzt mit schauen, hat die Eier falsch verstanden. Sondern gemeint ist damit warten. Und sie bringen die Ayat aus dem Koran, vielleicht aus dem Hadith und auch aus der arabischen Sprache, die das beweisen, dass dieses Wort tatsächlich für warten verwendet werden kann. Und auch bis dahin ist nicht Gegenstand der Diskussion. Also ist nicht Gegenstand, wir sind einverstanden, dass dieses Wort beide die gleiche Wortwurzel hat. Wir sind einverstanden damit, dass dieses Wort beide Bedeutungen in sich trägt, beziehungsweise die gleiche Wortwurzel hat, wie ich gesagt habe. Aber wir sind nicht einverstanden mit der Interpretation dieser Eier in diesem Zusammenhang. Aus einem ganz einfachen Grund, denn genauso wie das Wort mehrere Bedeutungen in sich trägt, so hängt die Bedeutung des Wortes aber von seinem Kontext ab. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, ein Wort hat mehrere Bedeutungen, jetzt weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Also zum Beispiel das Wort Koran. Wenn du das Wort Koran hörst, denkst jeder von uns denkt an das Buch, das Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhalten hat. Aber Koran kann auch auf Arabisch Zusammensetzung bedeuten. Aber das ist ja nicht die Bedeutung, wenn ich sage, oder wenn ich im Koran Karim lese, inna anzalnahu fi laylatil qadr zum Beispiel. Oder besser eine Ayah, wo der Koran Karim selbst vorkommt, Quranan arabiyan ghayra di iwaj. Das heißt auf Deutsch übersetzt, ein arabischer Koran, an dem nichts Krummes ist. Ein arabischer Koran, an dem nichts Krummes ist. Wenn ich jetzt sage, das Wort Koran kann man verstehen als diese Lesung Allahs für seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Koran al-Karim. Es könnte auch bedeuten, die Zusammenstellung. Aber die Zusammenstellung, das passt in diesem Fall nicht. Weil es gibt keine arabische Zusammenstellung, die nicht krumm ist. Was soll das bedeuten? Macht keinen Sinn. Deswegen darf man sich nicht reinlegen lassen bei solchen Auslegungen, denen jemand sagt, es hat mehrere Bedeutungen. Es gibt übrigens viel, also auch als weiteres Beispiel, gerade zum Beispiel, wenn zum Beispiel geredet wird im Koran Karim über die Hand Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Hand Allahs auf Arabisch Yad, auch dieses Wort hat mehrere Bedeutungen, richtig. Aber wenn es, im Hadith zum Beispiel, um die rechte Hand Allahs geht, da kann man dieses Wort nicht mehr auslegen mit der Kraft zum Beispiel, auch wenn das Wort in der arabischen Sprache auch als Kraft verwendet wird. Aber es passt in diesem Zusammenhang nicht mehr. Deswegen, wie gesagt, der Kontext eines Wortes bestimmt die Wortbedeutung. Und zu dem Kontext gehört die Präposition, die verwendet wird. Das heißt also, im Deutschen, noch ein einfaches Beispiel, das Wort ziehen. Ziehen. Jemand sagt, ich sage verschiedene Worte, die alle was anderes bedeuten. Anziehen, umziehen, überziehen, unterziehen und weiß nicht was. Jetzt kommt jemand und sagt, nein, das Wort umziehen hat mehrere Bedeutungen, weil es kommt vom Wort ziehen. Und ziehen kann auch bedeuten, dass ich dir an die Hand packe, dich zu mir her reiße und so weiter. Ja? Dann sagen wir ihm, das stimmt zwar schon, aber die Präposition bestimmt die Bedeutung. Und genauso einfach ist die Sache auch im Arabischen. Deswegen will ich damit sagen, darf man sich nicht reinlegen lassen. Und das Spiel kann man mit zahlreichen Worten im Deutschen machen und auch im Arabischen machen. Und schauen wir uns Beispiele an aus dem Koran al-Karim in diesem Zusammenhang. Wie ich gesagt habe, also diese Angelegenheit, natürlich muss man das als Normalsterblicher nicht wissen, aber derjenige, der die Erklärung hört, entweder er versteht sie oder versteht sie nicht. Wenn er sie versteht, dann hat er das jetzt zusätzliches Wissen angeeignet. Wenn er sie nicht versteht, weil er sowieso kein Arabisch will und sagt, ich verstehe sowieso nur Bahnhof, dann sagen wir ihm, auch dann hast du was verstanden. Du hast verstanden, dass es Leute gibt, die mehr wissen als du. Und du hast verstanden, dass es zu diesen Thematiken immer eine Antwort gibt, auch wenn du sie nicht kennst. Aber du weißt, mindestens dein Lehrer weiß die Antwort. Und deswegen, also wundert man sich, wenn ein Muslim so leicht aus der Bahn gerückt wird, aus der Bahn des Iman gerückt wird, durch irgendein Scheinargument, das er hört, von irgendeiner Sekte. Ja? Statt dass er einfach die Sache aufschnappt und sagt, Subhanallah, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es darauf eine glasklare Antwort gibt und ich werde es meinem Lehrer vorlegen, was er dazu sagt. Statt dass er das macht, erreichen ihn vielleicht sogar Zweifel in seinem Herz. Und deswegen, das ist auch eine der Weisheiten, warum man trotzdem manchmal auf solche Angelegenheiten eingeht. Es gibt viele Geschwister auch, die solche Unterrichte hören, die auch ein bisschen Arabisch können. Ja, deswegen schadet nicht, wenn man das erwähnt in diesem Zusammenhang. Denn viele Brüder sind ursprünglich arabisch oder halbarabisch und sind aber in Deutschland aufgewachsen und deswegen können sie ein bisschen arabisch und dann nutzen ihnen auch solche leichten Erklärungen. Wie dem auch sei, wir haben gesagt, dieses Wort Nazara, das aus drei Buchstaben besteht, kann manchmal eine Sache bedeuten, manchmal auch was anderes bedeuten. Wenn keine Präposition da ist, dann bedeutet dieses Wort, dann hat dieses Wort, wie zum Beispiel in Surat al-Hadid, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna naqtabis min nurikum. In diesem Zusammenhang, Ich tue mir schwer, das jetzt in die grammatikalische Erklärung ins Deutsche davon zu übersetzen, weil das wird nicht sehr viel Sinn machen. Diesen Zusammenhang bedeutet, wartet auf uns, bis wir etwas von eurem Licht genommen haben. Wartet auf uns, auf Arabisch, unzuruna. Unvoruna. In diesem Zusammenhang bedeutet es, wartet auf uns, wie gesagt worden ist. Aber wenn zum Beispiel die Präposition fi auf Arabisch erwähnt wird, fi bedeutet öfter in, kann auch bedeuten über, kann auch anderes bedeuten. Zum Beispiel Allah sagte subhanahu wa ta'ala, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ in Surah Nummer 785. Da heißt es wortwörtlich, wenn wir das jetzt mit sehen übersetzen würden, und dann erklären wir gleich, was bedeutet, wollen Sie denn nicht schauen in die Reiche des Himmels oder in die Reiche der Himmel? Und gemeint ist nicht, dass Sie schauen in die Reiche der Himmel, sondern dass Sie nachdenken über die Himmelsreiche. Das heißt, du sollst nachdenken über die Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala, dann kommst du zum Iman an Allah azza wa jal als den einen und einzigen Rabb subhanahu wa ta'ala. Dann, wenn man aber das Wort ila auf Arabisch, ila bedeutet nach, zu, ist also richtungsweisend. Und wenn man also sagt ila, dann bedeutet es schauen. Okay, dann bedeutet es schauen. Und genau das ist der Fall in dieser Ayah. Allah sagt, ila rabbiha nadira. Rabbiha ist ihr Herr. Sie schauen zu ihrem Herrn. Ila rabbiha nadira. Insofern haben wir jetzt also drei Fälle gelernt. Einmal, wenn keine Präposition vorkommt, dann hieß es warten. Wenn eine Präposition fi vorkommt, dann heißt es nachdenken über. Das heißt, es ist das Schauen mit dem Herzen quasi. Das ist der Zusammenhang natürlich. Und wenn es heißt, schauen ila oder nazara ila, dann wird es auf eine Sache schauen, mit den Augen auf eine Sache erblicken. Insofern haben wir also gesehen, oder ein drittes Beispiel, oder das Beispiel dafür war die Eier, wie ich gesagt habe, aber damit wir auch eine andere Eier haben, um das auch zu beweisen, ist in Sura Nummer 6, Vers 99. Dort heißt es, unzuru ila thamarihi ila athmar. Schaut auf seine Früchte. Schaut auf seine Früchte. Ja, das ist, also warum ist dieses Beispiel wichtig? Weil bei diesem Beispiel werden sich keine zwei Menschen streiten, dass damit gemeint ist, schau auf. Und wenn das hier gemeint ist, schau auf, und es ist die gleiche grammatikalische Konstruktion wie in der Ayah, die wir vor uns liegen haben, in Surat Al-Qiyamah, ila rabbiha nazira, dann gibt es keinen vernünftigen Grund zu sagen, in der einen Eier bedeutet es schauen, der anderen warten. Ja, das ist eben, wie du jemanden überzeugen kannst mit seinen eigenen Mitteln. Du fragst ihn, was bedeutet diese Eier 699? Wenn er sagt, das bedeutet schauen auf, dann sagst du ihm, warum hast du es bei Allah anders interpretiert? Und dann wird er rausrücken mit seinen wahren Argumenten. Und das ist eben, dass er von vornherein davon überzeugt ist, dass es nicht sein kann, dass man Allah sehen kann. Und deswegen sucht er nach anderen Auslegungen, kostet es, was es wolle. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil das ist ja kein Islam. Das ist ja kein Islam. Wo ist Islam, wenn ich das, was Allah mir gesagt hat, verwerfe und nicht so annehme und mich nicht dem so unterwerfe, wie Allah es mir gesagt hat? Dann ist kein Islam. Und deswegen gilt in der Religion immer, das Überlieferte kommt vor den Verstand. Und das bedeutet was? Das bedeutet, du verstehst das Überlieferte mit deinem Verstand, aber du interpretierst es nicht um mit deinem Verstand, sondern versuchst das, was da steht, mit deinem Verstand zu verstehen. Und wenn du es nicht verstehen kannst, dann kann es sein, dass du es nicht verstehst, aber anderes verstanden haben. Das ist, wie gesagt, eine deutliche Auslegung, und so wird es auch überliefert über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma und andere Gelehrte. Ein zweiter Beweis aus dem Koran al-Karim, Allah sagt ja subhanahu wa ta'ala, dieser zweite Beweis ist nicht mehr so deutlich wie der erste. Der zweite Beweis ist, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ. In Surah Qaf, Surah 50, Vers 35, sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Himmelsbewohner, über die Paradiesbewohner, sie werden darin, also im Paradieskarten, sie werden darin haben, was sie wollen, und wir haben noch etwas mehr für sie. Und viele Tafsir-Gelehrten haben das ausgelegt, mit dem Anblick Allahs Azza wa Jal. Die dritte Ayah im Koran Karim, Allah sagte subhanahu wa ta'ala, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Für diejenigen, also das ist Surah Yunus, Surah Nummer 11, Entschuldigung, Surah Nummer 10, Vers 26. Allah sagte sinngemäß, für diejenigen, die Gutes getan haben, ist das Schönste. Für diejenigen, die Gutes getan haben, ihnen steht das Schönste oder das Beste zu. Und noch etwas dazu. Und das Schönste und Beste, was man bekommen kann, Yawm al-Qiyamah, ist das Paradies. Und deswegen, was ist dieses Zusätzliche, was sie noch bekommen zum Paradies dazu? Und das ist eben der Anblick Allahs Azza wa Jal. Woher wissen wir das? Ist das nicht einfach eine Interpretation, die überhaupt nicht ersichtlich ist aus der Ayah? Ja, sie ist nicht ersichtlich aus der Ayah. Deswegen hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon kundgetan. Und zwar heißt es im Hadith, im Sahih Muslim, und hier sehen wir auch, dass wir uns bei solchen Sachen auf die authentischsten Hadithe überhaupt berufen. So sagte Suhaib radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Auf Arabisch, إذا دخل أهل الجنة الجنة, wenn die Paradiesbewohner das Paradies betreten haben, möge Allah uns zu den Paradiesbewohnern machen, يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم, dann wird Allah, der Segensreiche und Erhabene, sprechen, möchtet ihr, dass ich euch etwas mehr gebe? Und die werden sagen, hast du nicht schon dafür gesorgt, dass unsere Gesichter weiß sind? Hast du uns nicht schon ins Paradies eingehen lassen und uns vom Höllenfeuer gerettet? In diesem Moment entfernt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Schleier. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und so wurde ihnen nichts Schöneres gegeben als der Anblick ihres Herrn Azza wa Jal. Das ist der Hadith in Sahih Imam Muslim. Und jetzt könnte man fragen, wo ist der Zusammenhang zwischen dem Hadith und der Ayah? Denn in dem Hadith wurde die Ayah nicht erwähnt. Hier kommen wir zu einem wichtigen zweiten Grundsatz aus der Hadith-Wissenschaft. Du solltest niemals einen Hadith alleine betrachten, sondern immer im Zusammenhang mit anderen. Weil dieser gleiche Hadith wird mehrfach überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, das ist in Sahih Muslim, aber in anderen Werken, wie in Sunan al-Tirmidhi und Ibn Majah und An-Nasa'i rahimahullah ta'ala in Al-Kubra und Imam Ahmad, all diesen Werken hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Bezug genommen zu dieser Ayah. Das heißt, er hat das erklärt und dann hat er diese Ayah vorgelesen, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Diejenigen, die Gutes getan haben, erhalten das Schönste und noch etwas dazu. Und das ist auch sehr schön, die Ayah, denn das Schönste ist ja schon der Superlativ. Das Schönste ist der Superlativ, richtig? Es gibt gut oder es gibt schön, schöner und am schönsten. Und wenn sie schon das Schönste bekommen, wie kann man etwas noch dazu bekommen, was schöner ist als das Schönste? Die Antwort ist, dass das Schönste ist das Schönste der Geschöpfe. Aber Allah Azza wa Jal ist nicht ein Geschöpf. Und deswegen ist er von anderer Art, subhanahu wa ta'ala. Das ist ein aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und Imam Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsir Gidat al-Tabari, rahimahullah, überliefert auch, dass diese Interpretation der Ayah, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً, dass diese Ayah über mehrere Sahaba radiallahu ta'ala anhum überliefert ist, dass das alles, dass damit gemeint ist, der Anblick Allahs subhanahu wa ta'ala. Er überliefert es über Abu Bakr al-Siddiq, Hudhaifa, Abu Musa al-Ash'ari, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum. Und gerade haben wir über Suhaib es ebenfalls gehört, denn er schreibt es sogar dem Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst zu. Tayyib, gibt es noch andere Beweise? Nein, es gibt noch andere Beweise. Das alles war ja aus dem Koran al-Karim bis jetzt. Auch die Ayah war ja, der Hadith war ja Interpretation der Ayah. Allah Azza wa Jal sagt im Koran Karim, in Surat al-Mutaffifin, Vers Nummer 15, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Keineswegs, sie werden an jenem Tag von ihrem Herrn abgeschirmt sein. Die Rede ist von wem? Die Rede ist von den Ungläubigen. Sie werden an jenem Tag von ihrem Herrn abgeschirmt sein. Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, und andere Imame haben diese Ayah als Beweis aufgezählt, dass Allah Azza wa Jal von den Paradiesbewohnern gesehen werden wird. Und die ist auch sehr logisch, denn wenn die einen von ihrem Herrn abgeschirmt sind, weil sie eben ungläubig sind, dann schlussfolgert er logischerweise, dass diese Strafe nicht den Gläubigen zuteil wird, sonst würde diese Ayah keinen Sinn machen. Insofern, die gläubigen Menschen werden nicht von ihrem Herrn abgeschirmt sein. Das heißt, sie werden ihn sehen dürfen. Und so heißt es in der Überlieferung von Imam al-Hakim, rahimahullah ta'ala, als Muhammad ibn Idris, also Imam al-Shafi, rahimahullah ta'ala, im Sterben lag, brachte man ihm einen Fetzen mit einer Frage drauf. Und sie lautete: Was sagst du über die Aussage Allahs, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun? Keineswegs, sie werden an jenem Tag von ihrem Herrn abgeschirmt sein. Da sagte Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, da die einen aufgrund des Zornes abgeschirmt werden, ist dies ein Beweis, dass die Nahestehenden Allahs ihn, also Allah Azza wa Jal, in Zufriedenheit sehen dürfen. Das sind also jetzt zahlreiche Beweise gegeben. Und es gibt noch mehr als diese, wie wir auch jetzt im Laufe des Vortrags noch sehen werden. Aber lasst uns einmal einen Gegenbeweis anschauen, dass wir auch die berühmtesten Gegenbeweise kennen. Und dadurch wird man natürlich in seinem Glauben am stärksten gefestigt. Man kennt die Beweise, die für die richtige Aqidah sprechen. Und man kennt die Argumentation, die Widerlegung der Scheinbeweise, der Gegenbeweise. Einer der deutlichsten Beweise ist die stärksten Beweise der Gegner. Sie sagen, Allah sagt im Koran al-Karim, La tudrikuhu al-absar. Das heißt, ihn umfassen die Blicke nicht. Das ist Surah Nummer 6, Vers 103. Ihn umfassen die Blicke nicht. Und ebenso eine zweite Ayah in Surah Nummer 6, Surah Nummer 7, Vers 143, also Surah Al-A'raf. Qala lan tarani. Er sagt, du wirst mich nicht sehen. Das ist die Ayah, in der Allah Azza wa Jal zu Musa spricht, alayhi salatu wassalam. Er sagt ihm, du wirst mich nicht sehen. Das sind die vielleicht stärksten Argumente aus dem Koran, Al-Karim, die sie diesbezüglich erwähnen. Und natürlich, wie gehen wir bei solchen Sachen vor? Erstmal sind wir fest davon überzeugt, dass es im Koran Karim keine Widersprüche gibt. Also es kann nicht sein, dass es einen Widerspruch gibt, weil Allah ist derjenige, der es gesprochen hat. Und das ist Nummer eins. Nummer zwei, du musst immer aufpassen, die Argumentation oder die Argumente, die beide Parteien erwähnen, Partei Nummer eins, die sagt, man wird Allah sehen, und Partei Nummer zwei, die sagt, Allah wird nicht gesehen werden. Diese beiden Beweise, jedem der Argumente, die sie erwähnen, gibst du ein bestimmtes Gewicht. Jedem Argument gibst du eine bestimmte Menge an Gewicht. Das heißt also, eine klare Aussage ist nicht so wie eine mehrdeutige Aussage. Ein authentischer Hadith ist nicht so wie ein nicht authentischer Hadith. Ein Beweis aus dem Koran ist nicht wie ein Beweis aus dem Hadith. Und so weiter und so fort. Versteht ihr? Das heißt, ich kann nicht von vornherein sagen, ja stimmt, die haben auch ihre Argumente. Das heißt, du bist du schwach. Das heißt, du hast nicht das Werkzeug gelernt, die Beweise gegeneinander abzuwiegen. Also wenn es heißt, und das machen wir jetzt an dem einen Beispiel klar. Am Beispiel mit Musa a.s. Worum geht es? Musa sagte im Koran direkt zu Allah Azza wa Jal, Rabbi, mein Herr, arini anzur ilayk, zeig dich mir, damit ich dich sehen kann. Er wollte genau das, worüber wir reden. Da sagte Allah Azza wa Jal zu ihm, lan tarani, du wirst mich nicht sehen können. Du wirst mich nicht sehen können. Jetzt, bevor wir anfangen, die Argumente auseinanderzunehmen, gucken wir diese Ayah an. Du wirst mich nicht sehen können. Allah spricht zu Moses, du wirst mich nicht sehen können. Und die andere Ayah, Allah sagt über die Paradiesbewohner, إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ, während sie auf ihren Herrn schauen. Also kannst du schon von vornherein einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Versen erkennen. Der klare Unterschied, also beides geht eindeutig um das Sehen. Also da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber der Unterschied ist eindeutig, das eine handelt vom Jenseits und das andere handelt vom Diesseits. Das ist der entscheidende, es gibt noch andere Unterschiede, aber das ist der entscheidende Unterschied. Und wir diskutieren ja gar nicht über das Sehen Allah vom Diesseits. Das ist ja gar nicht das Gegenstand unserer Diskussion. Gegenstand unserer Diskussion ist, dass die Paradiesbewohner Allah im Jenseits sehen werden. Darum geht es. Und dieses Argument oder dieser Glaube kann nicht entkräftet werden oder widerlegt werden durch eine Ayah, die sich auf das Diesseits bezieht. Logisch. Das ist schon mal der erste Punkt. Trotzdem klammern natürlich andere an diese Ayah fest und sie sagen eben Folgendes. Sie sagen, dass Allah zu seinen Propheten sagte, du wirst mich nicht sehen können. Und das ist ja, welche Form? Vergangenheit, Präsens oder Zukunft? Das ist keines von diesen dreien gewesen. Natürlich Zukunft. Okay? Du wirst mich nicht sehen können, ist Futur. Also das ist Futur 1. Ja? Und dieser Futur 1, sagen sie, bezieht sich auf das Diesseits und auf Jenseits. Denn was in der Zukunft ist, ist nicht nur dieses Leben bis zum Tod, sondern auch wenn sie gestorben sind und auferstehen, gehört immer noch zur Zukunft dazu. Und da Allah zu ihm sagt, du wirst mich nicht sehen können, sagen sie, es gilt also fürs Diesseits und das Jenseits. Schauen wir uns an, in Wirklichkeit ist diese Ayah sogar ein Argument dafür, dass Allah gesehen werden kann. Und darauf kommen natürlich die Ulama, rahimahumullah ta'ala, durch ihr tiefes Verständnis dieser Ayat. Nummer 1. Wie kann man denken über einen Propheten, über einen auserwählten Menschen, über einen Rasul von Allah Azza wa Jal, über jemanden, der sogar zu den 5 edelsten Rasul überhaupt gehört, dass er nicht wusste, dass man seinen Herrn nicht um so etwas bitten darf? Das ist schon mal das erste Totschlagargument. Denn wir reden hier von jemandem, der Wissen hat über Allah subhanahu wa ta'ala, mehr als du und ich jemals Wissen haben werden. Jemand, von dem Allah Offenbarung eingerichtet wird. Jemand, der so viel Taqwa hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er selbst niemals absichtlich eine Sünde begehen wird. Das heißt also, die Vorstellung, dass dieser Rasul, das wäre ja vergleichbar ähnlich, wie wenn du sagen würdest, Muhammad s.a.w. hätte das nicht gewusst, dass man das nicht darf. Diese Vorstellung ist abwegig an sich. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Allah subhanahu wa ta'ala, als Moses zu ihm gesagt hat, mein Herr, zeig dich mir, hat Allah azza wa jal, Allah hat gar nicht ihm übel genommen, dass er diese Frage gestellt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat Moses nicht übel genommen, dass er ihn um die Sache gebeten hat. Sondern Allah, im Gegensatz zu Nuh alayhi salatu wassalam, als Nuh zu seinem Herrn sagte, warum hast du mich gerettet und meinen Sohn nicht gerettet, obwohl du doch uns versprochen hast, dass du meine Familie retten wirst? Da hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn getadelt dafür und hat zu ihm gesagt, ich warne dich davor, damit du nicht zu den Toren gehörst. Inni a'idruka an takuna minal jahilin. Das hat ihm diese Bitte oder diesen Dua übel genommen. Aber Allah Azza hat Musa das Dua nicht übel genommen. Das heißt also, seine Bitte war nicht fehl am Platz. Sondern, was sagte er? du wirst mich nicht sehen können. Lantarani. Oder wortwörtlich, du wirst mich nicht sehen. Und dass diese Aussage sich sprachlich gesehen beziehen darf auf die Situation, in der sich Moses befindet, ist unumstritten. Also sprachlich gesehen spricht nichts dagegen, dass man sagt, es geht um die Situation, in der Moses Allah darum gebeten hat, und die Situation wird Allah ihn nicht dazu bringen, dass er ihn sehen kann. Insofern ist also das zweite Argument war, dass Allah Azza wa Jal ihm diese Frage gar nicht übel genommen hat. Weil wenn diese Frage, denn ihr müsst ja verstehen, diejenigen Menschen, die sagen, Allah wird man nicht sehen können, sie sagen, das ist eine schwere Sünde zu glauben, dass man Allah sehen darf. Sie sagen, es ist eine Katastrophe, man kann Allah nicht sehen. Weil wenn du sagst, man wird Allah sehen, das würde ja bedeuten, dass er wie ein Mensch ist. Denn Menschen und Geschöpfe und Bäume und Pflanzen, die kann man sehen. Aber wenn du Allah sehen kannst, dann wäre er wie seine Geschöpfe. Deswegen sagen sie, man kann ihn nicht sehen. Tayyib. Natürlich, dieses Argument ist von Grund auf falsch, aber das ist, sie sehen das ja als Sünde, wenn man das sagt. Also, dann hätte ja Moses eine Sünde begangen, als er Allah darum gebeten hat. Hat er aber nicht. Und deswegen kann also seine Bitte an sich nicht falsch gewesen sein. Tayyib. Drittens, die Antwort Allahs, er hat nicht, Allah subhanahu wa ta'ala was hat er gesagt? Er hat gesagt, du wirst mich nicht sehen können. Er hat aber nicht gesagt, man kann mich nicht sehen. Wenn er gesagt hätte, man kann mich nicht sehen, es ist unmöglich, mich zu sehen, inni la ura, auf Arabisch, man kann mich nicht sehen, dann hätten wir gesagt, es ist ein Argument. Aber er hat es nicht gesagt. Und die Antwort und der Unterschied in diesen beiden Antworten ist, denke ich, deutlich. Und deswegen, warum kann Moses Allah Azza wa Jalla in diesem Moment nicht sehen? Weil Moses alayhi salatu wasalam nicht diesen Körper hat und diese Kraft hat, um diese Göttlichkeit sehen zu können. Und der Beweis ist das vierte Argument. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ. Allah sagte, du wirst mich nicht sehen können. Aber schau auf den Berg. Wenn der Berg an Ort und Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen können. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt ihm, ich werde, damit du verstehst, Moses, werde ich mich dem Berg offenbaren. Der Berg wird mich sehen. Aber du wirst sehen, dass dieser Berg es nicht aushalten wird und er wird wie Pulver und Staub zusammenfallen. Damit du verstehst, dass du es auch nicht aushalten wirst, aber wir wollen nicht, dass mit dir das Gleiche passiert. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dem Koran al-Karim, dass als فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّى وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Das heißt, als sein Herr sich den Berg gezeigt hat, ist der Berg in sich zusammengefallen. Oder ist der Berg zu Staub zusammengefallen und Moses a.s. in Ohnmacht. Insofern ist ja diese Antwort ganz klar, dass wenn sogar dieser Berg mit all seiner Festigkeit diesem Anblick nicht standhalten kann, dann wirst du das Moses mit deinem Fleisch und deinen Knochen erst recht nicht können. Insofern ist der Beweis, warum Moses ihn nicht sehen kann, hiermit eindeutig gegeben. Denn sonst hätte er, subhanahu wa ta'ala, nicht das Beispiel mit dem Berg erwähnt. Und dann ist auch noch das fünfte Argument, dass Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist imstande dazu, sich dem Berg zu zeigen und dass der Berg
nicht in sich zusammenfällt. Ist diese Sache möglich oder nicht möglich? Tabi, es ist möglich, denn Allah ist zu allem imstande. Aber davon hat doch Allah gerade die Sichtung abhängig gemacht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wenn der Berg diesem Anblick standhalten kann, dann wird der Berg mich sehen. Also ist es möglich, Allah zu sehen. Nochmal, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sichtung abhängig gemacht davon, ob der Berg es aushalten wird, ihn sehen zu können. Wenn diese Wahrscheinlichkeit gar nicht besteht, warum sollte sich Allah den Berg dann zeigen? Denn wir glauben, Allah azza wa jalla ist imstande dazu, den Berg dazu zu bringen, dass er Allah azza wa jalla sehen kann. Und davon hat ja Allah gerade, subhanahu wa ta'ala, in der Ayah die Sichtung abhängig gemacht. Also ist dieser Verweis auf den Berg Beweis dafür, dass Allah gesehen werden kann. Sechstens, wenn wir das fünfte verstanden haben, dann sagen wir sechstens, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich einem Berg zeigen kann und der Berg ihn sehen kann, ja, wenn der Berg Allah azza wa jalla sehen kann, wenn Allah es natürlich so bestimmt hat, was zwar nicht in diesem Fall war, aber wir haben gesagt, es ist logisch möglich, denn wenn es logisch gar nicht möglich ist, dann würde das Beispiel gar keinen Sinn machen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich einem Berg zeigen kann und dieser Berg bestehen bleibt, obwohl er ein Geschöpf ist, das nicht belohnt und bestraft wird, dann sollte ein Mensch, der belohnt und bestraft wird von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht im Diesseits, sondern im Jenseits erst recht das Recht dazu haben, seinen Herrn subhanahu wa ta'ala sehen zu können. Also wenn es möglich ist in Bezug auf leblose Materie, dann erst recht auf die Lebenden. Denn die Lebenden, für sie ist es ja eine Belohnung für ihre Taten, die sie gemacht haben, und eine Ehrung im Paradies. Siebtens, Allah subhanahu wa ta'ala hat Moses angesprochen. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah hat mit Moses direkt gesprochen, unmittelbar, ohne Jibril dazwischen. Und in einer anderen Aya, إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ, als sein Herr ihn rief. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat Moses gerufen, Allah hat mit Moses gesprochen und Musa alayhi sallam hat Allah azza wa jall sprechen hören. Und wenn diese Sache möglich ist und diese Sache auch wirklich stattgefunden hat, dass Moses seinen Herrn gehört hat, wie er mit ihm spricht, ohne dass es dazwischen einen Vermittler gab, wie Jibril alayhi sallatu wassalam, dann erstens, warum dann nicht, dass er ihn sehen kann? Manche Gelehrte sagen sogar, dann erst recht, dass er ihn sehen kann. Denn die Argumentation, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesehen werden kann, mit der Begründung, dass Allah azza wa jalla den Menschen nicht ähnelt, ist die gleiche Argumentation, wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht nicht, denn wenn er spricht, dann ist er wie ein Mensch. Ja? Insofern, wenn man das eine, an das eine glaubt, hat man grundsätzlich gesehen, wenn man Prinzipien hat in seiner Aqida, auch kein Problem mit dem anderen Phänomen. Was ihre Argumente angeht, du wirst mich nicht sehen können, so fragen wir, schaut, und das ist auch eine schöne Sache, dass man guckt im Koran Karim und dort schon glasklare Argumente findet. Allah sagt, du wirst mich nicht sehen können. Die Frage ist, bezieht sich das auf das Diesseits? Wir sagen, ja, es bezieht sich auf das Diesseits. Die anderen sagen, es bezieht sich auf das Diesseits und das Jenseits. Sagen wir, okay, ihr sagt das Wort Lan. Lan im Arabisch heißt, du wirst nicht. Okay? Das Lan auf Arabisch ist die Verneinung für die Zukunft. Lan Tarani, du wirst mich nicht sehen. Dann sagen wir, okay, dieses Wort Lan kommt in einer anderen Ayah im Koran ebenfalls vor, wo Allah sagte, وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Allah sagt über die Juden, sie werden den Tod sich niemals wünschen. Sie werden sich den Tod niemals wünschen. Warum geht's? Weil sie sagten zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wir sind das auserwählte Volk. Und wenn wir gestorben sind, gehen wir ins Paradies. Und selbst wenn wir bestraft würden, dann wäre es nur für eine Anzahl von Tagen, dann gehen wir ins Paradies gehen. So sagt der Koran und Karim zu den Juden, dann wünscht euch noch den Tod. Wenn du davon überzeugt bist, dass du ins Paradies kommst, wenn du dich vom Dach runterstürzt, dann machst du. Was willst du in dieser Welt noch machen? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor die Wahl gestellt worden ist, du kommst jetzt ins Paradies oder du darfst noch ein bisschen länger auf der Erde bleiben. Hast du gesagt, ich gehe ins Paradies? Sofort. In dem Moment kam der Todesengel, hat seine Seele genommen. Wenn du weißt, dass du jetzt ins Paradies gehst, dann solltest du keine Sekunde zögern zu gehen. Nur diese Gewissheit, hast du die, dass du ins Paradies gehst? Wer ist derjenige, der bestimmt über Allah Azza wa Jalla? Da sie gesagt haben, wir gehen ins Paradies, sagt Allah Quran zu ihm, dann wünscht euch doch den Tod. Allah sagt aber, sie werden sich ihn niemals wünschen. Da kommt dieses Wort Lan vor. Lan. Sie werden ihn sich niemals wünschen. Okay? Lan. Und gleichzeitig, Allah berichtet im Quran Karim, Surat Zuhruf, Vers 77, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكْ. Sie werden rufen, Malik, lass deinen Herrn uns ein Ende bereiten. Worum geht's? Malik ist der Wächter der Hölle. Der Engel, der für die Hölle verantwortlich ist. Und die Höllenbewohner werden sagen, Malik sagt zu Allah, dass er uns sterben lassen soll. Also wünschen sie sich den Tod. Also kann sich das erste Land im Diesseits nicht bezogen haben auf das Jenseits. Und gemeint ist eben im Diesseits. Insofern findet man sehr schön, wenn man nachdenkt, auch im Koran al-Karim, Beweise dafür. Ihr zweites Argument aus dem Koran war, لا تدركه الأبصار, ihn umfassen die Blicke nicht. Surah Nummer 6, Vers 103. Und dann sagen wir, die Ayah stimmt. Und keiner hat behauptet, dass Allah Azza wa Jal umfassend gesehen werden wird. Wir haben nur gesagt, dass Allah gesehen wird. Umfassend gesehen wird, das heißt, wenn du umfassend etwas siehst, siehst du jede Sache davon. Jedes Detail davon. Das hat keiner von uns behauptet. Kein Muslim hat so etwas behauptet, denn Allah Azza wa Jal ist Akbar. Allah ist seine Größe, das kann man sich nicht vorstellen. Wir werden das sehen, was Allah Azza wa Jal uns von sich zeigt. Punkt. Keiner hat behauptet, dass Allah umfassend sehen werden kann. Insofern ist diese Ayah überhaupt gar kein Widerspruch. Und zweitens auch nicht in der Deutlichkeit, wie die Deutlichkeit, dass man Allah Azza wa Jal sehen werden kann. Das waren jetzt Ayat aus dem Koran und die Schein-Ayat, also die Schein-Gegenargumente ebenfalls aus dem Koran al-Karim. Jetzt schauen wir uns noch, nachdem wir jetzt Alhamdulillah klar und deutlich wissen, dass die Aqidah der Ahle Sunnah al-Jama'ah ist, dass Allah Azza wa Jal im Jenseits gesehen wird und dass Subhanallah al-Azim, dass es die größte Ni'ma ist überhaupt. Und jetzt kommt jemand und will dir sagen, nee, das gibt es trotzdem nicht. Das ist ja schlimmer, als wenn jemand zu dir sagen würde, weißt du, das Paradies gibt es doch nicht. Okay, warum sind wir denn hier? Was machen wir? Ja, die ganzen Jahre haben wir davon gesprochen, plötzlich gibt es doch nicht. Das ist schlimmer als das, weil das Göttliche ist nicht vergleichbar mit dem Erschaffenen. Wie dem auch sei, nachdem wir diese Sache jetzt geklärt haben, schauen wir uns noch ein paar weitere Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Und diese Hadithe, alle, die jetzt kommen, müssen die Leute, die nicht daran glauben, entweder uminterpretieren, fälschen heißt das auf Deutsch, oder sie müssen sie einfach leugnen. Sie sagen, das ist einfach kein Hadith. Obwohl das natürlich authentische Hadithe sind. Nehmen wir uns einen Hadith daraus, und zwar der Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Also auch, wie gesagt, höchste Stufe der Authentizität überhaupt. Also das heißt, man kann an diesen Überlieferungen nicht rütteln, was die Authentizität angeht. Sondern man muss sie verwerfen, leugnen. Und das ist ein schweres Vergehen, weil man würde sie ja nur leugnen, weil sie nicht in den Verstand passen. Oder man muss sie fälschen. Und das ist noch fast schlimmer, weil das Problem ist, dann behauptest du, der Prophet hat eine Sache gesagt und meinte was anderes. Als würde er sich nicht klar ausdrücken können. Hascha. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass manche Menschen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und gesagt haben. Und das ist ein sehr schöner Hadith, denn diese Sahaba radiallahu anhum haben sich Folgendes überlegt. Warum sind wir auf dieser Welt? Wir sind auf der Welt, damit wir Allah dienen. Taib, wo wollen wir hin? Wir wollen das Paradies, das Allah azza wa jalla für uns erschaffen hat. Taib, wie kommen wir dahin? Indem wir den Rizq, den Allah uns gegeben hat, verwenden, um Gutes zu tun, um Hasanat zu sammeln, um uns Allah azza wa jalla zu nähern. Taib, das heißt, es geht immer um Allah azza wa jalla. Taib, dieser Gott, dieser Herr, dieser Allah subhanahu wa ta'ala, der mir alles gegeben hat, was ich habe, und Grund ist für jede Gunsterweisung diesseits und jenseits, gibt es eine Möglichkeit, dass ich ihn auch mal sehen darf? Das ist die entscheidende Frage, die das Herz eines jeden gläubigen Menschen füllt, wenn er natürlich diese Frage noch nicht kennt. Und deswegen kamen die Freunde des Propheten zu ihm und sagten wortwörtlich, هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Das Urgesandte Allahs, werden wir unseren Herrn am Tag der Auferstehung sehen? Einfache Frage. Also kann keiner kommen und sagen jetzt, sie meinten was anderes, als sie gesagt haben. Nein. Subhanallah. Wenn ein Gelehrter was sagt, oder der Sahabi was sagt, oder was auch immer, dann die Leute nehmen die Sachen wortwörtlich, wie sie es gesagt haben. Aber wenn es um die Worte Allahs geht und seines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dann wird damit gespielt. Und das ist natürlich ein Widerspruch und höchst gefährlich. Sie sagten, werden wir unseren Herrn am Tag der Auferstehung sehen? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Hal tudarruna fi ru'yati al-qamari laylat al-Badr?" Das heißt, sinngemäß übersetzt, werdet ihr euch gegenseitig stören, wenn ihr an einer Vollmondnacht auf den Mond schaut? Werdet ihr euch gegenseitig stören oder verletzen? Kommt vom Wort Tudarruna, kommt von Darar. Werdet ihr euch, kann man doch übersetzen, gegenseitig schaden oder Schaden zufügen, wenn ihr in einer Vollmondnacht, das heißt am 13., 14. und 15. eines Mondmonats, da ist der Vollmond, wenn ihr an Laylat al-Badr auf Arabisch sagt man, wenn ihr in so einer Vollmondnacht auf den Mond schaut, ihr Menschen, alle, die gefragt haben, sogar alle Menschen gleichzeitig, der Mond ist am Himmel und alle Menschen wollen diesen Mond sehen. Es gibt keine Wolken, der Mond ist glasklar am Himmel, jeder will ihn sehen. Muss man dann gegenseitig sich wegdrücken, muss man sich vordrängeln, dass man den Mond sehen kann? Nein. Das ist die Frage des Propheten sallallahu alaihi wasallam an die Leute. Und das ist natürlich eine sehr schöne Art, die Aufmerksamkeit des anderen zu wecken, weil er selbst ja zugibt, die Antwort von vornherein. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, werdet ihr euch gegenseitig schaden, stören, wenn ihr alle gleichzeitig an einer Vollmondnacht auf den Mond schauen würdet? Dann sagten sie, nein, o Gesandter Allahs. Dann sagte er, würdet ihr euch gegenseitig daran hindern oder stören, wenn die Sonne im Himmel ist, Es gibt also keine Wolken, keinen Regen, ihr seht die Sonne glasklar am Himmel. Und er sagt, laysa dunaha sahab, das heißt, es gibt unter dieser Sonne gibt keine Wolken, ist also glasklar. Würdet ihr euch da gegenseitig drängen? Und sagten sie nein. Da sagte Rohit sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ. Genauso werdet ihr ihn sehen. Genauso werdet ihr ihn sehen. Dieser Hadith, wie gesagt, bei Bukhari und bei Muslim. Und wird nicht nur überliefert über Abu Huraira, sondern auch überliefert, auch in beiden Sahih-Werken von Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Das heißt, über mehrere Sahaba, damit du weißt, dieser Hadith ist nicht nur von einem oder zwei oder drei, sondern von zahlreichen überliefert worden, inhaltlich oder wortwörtlich. In einem anderen Hadith von Jarir ibn Abdullah al-Bajri radiyallahu anhu, er sagte, كُنَّ جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ. Der Prophet sallallahu Entschuldigung, Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu sagte, wir saßen einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, da schaute er an einem 14. auf den Mond. 14. haben wir gesagt, das ist Vollmond. Ja? Schaute an einem 14. auf den Vollmond. Denn der arabische oder der Mondkalender hat ja 28 oder 29 Tage. Das heißt, du bist mitten im Monat. Er schaute auf den Mond und sagte, ihr werdet euren Herren mit euren Augen sehen. Ihr werdet euren Herren mit euren Augen sehen. Genauso wie ihr den da seht. Genauso wie ihr den da, das heißt den Mond seht. La tudammuna fi ru'yatihi. Das bedeutet, auch hier sinngemäß, ihr werdet euch nicht gegenseitig zusammendrücken oder ihr werdet euch nicht gegenseitig, es wird für euch nicht anstrengend sein, euren Herrn zu sehen, denn das Wort tudammuna kommt von addam. Addam heißt zusammenfügen. Das heißt, ihr müsst euch nicht gegenseitig drängen, um ihn sehen zu können. Und bei einer anderen Überlieferung heißt es la tudammuna, das kommt vom Wort addaim. Und addaim ist at-ta'ab al-mashaqqa. Das heißt, es wird für euch nicht anstrengend sein, wenn ihr ihn sehen wollt. Und es gibt auch andere Überlieferungen zu dem gleichen Hadith, die alle sinngemäß das gleiche aussagen. In einer weiteren Überlieferung, ebenfalls bei Bukhari und bei Muslim, sagte Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Ihr kennt ja eine Ayah im Koran Karim, Allah sagte, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Das heißt, für denjenigen, der sich vor dem Stand seines Herrn fürchtet, das heißt, er fürchtet sich davor, eines Tages vor seinem Herrn zu stehen, der bekommt zwei Paradiesgärten. In Surat al-Rahman. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبْ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. Das heißt, es sind zwei Paradiesgärten aus Silber, das gesamte Geschirr darin und alles, was es darin gibt. Und es gibt zwei Paradiesgärten aus Gold, das Geschirr in ihnen beiden und alles andere, was es darin gibt. Und sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَرَوْا رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, und zwischen diesen Leuten, das heißt zwischen diesen Leuten, die sich in diesen Paradiesgärten befinden, und zwischen dem, dass sie ihren Herrn, den segensreichen und erhabenen sehen, ist nichts anderes als der Umhang seines Stolzes auf seinem Gesicht im Garten Edens. Garten Edens, das ist der Garten, in dem man für immer und ewig bleibt. Aden, auf Arabisch, kommt von Adana und wird Aqama, das heißt die Stelle, an der man bleibt. Dieser Hadith ebenfalls ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. In einer weiteren Überlieferung sagte Adi ibn Abi Hatim, radiyallahu ta'ala anhu, وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغنك فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. عدي بن حاتم رضي الله عنه sagte: Einem jeden von euch wird, oder ein jeder von euch wird mit Sicherheit Allah an jenem Tag begegnen. Zwischen ihm und ihm wird es keine Scheidewand geben und keinen Übersetzer, der für ihn übersetzt. Und dann wird er zu ihm sprechen, das heißt Allah zum Diener sprechen, habe ich nicht zu dir einen Gesandten entsandt, der dir die Botschaft verkündet hat? Und er wird sagen, doch, o Herr. Dann wird er sagen, habe ich dir kein Vermögen gegeben? Habe ich dir nicht Vermögen gegeben und dir sogar noch Zusätzliches gegeben? Das heißt also mehr, als der Mensch eigentlich braucht. Er wird sagen, doch, mein Herr. Und dieser Hadith ist ebenfalls überliefert im Sahih al-Bukhari. Imam al-Izz, rahimahullah ta'ala, der Erläuterer der Tahawi, sagte, diese Hadithe, die sich auf das, den Anblick Allahs Azzajal beziehen, wird überliefert von ca. 30 verschiedenen Sahaba. 30 verschiedene Sahaba, mit Allah Azzajal mit ihnen zufrieden sein. Also jemand, der das leugnet oder uminterpretiert hat, viel zu tun. Dieser Hadith, da gibt es vielleicht ein falsches Verständnis, das man nicht haben darf. Es heißt, als er auf den Mond schaut, sagt er, genauso werdet ihr euren Herrn sehen. Der Hadith, nehmen wir genau Wort, wie es heißt, genau so. Das heißt, genau so, wie ihr den Mond seht, werdet ihr den Herrn sehen. Das heißt, was wird hier verglichen? Verglichen wird hier die Art und Weise, wie man sieht und nicht das Gesehene. Verglichen wird, wie man sieht. Er sagte, ihr werdet euch nicht gegenseitig drängen müssen. Ihr werdet euch nicht gegenseitig stören. Ihr werdet euch nicht gegenseitig schaden. Ja? Genau so werdet ihr euren Herrn auch sehen dürfen. Alle Paradiesbewohner gleichzeitig. Und nicht das Gesehene wird verglichen. Also der Herr wird nicht verglichen mit dem Mond, weil Allah also nichts ist ihm gleich. Weil das ist nämlich ein Argument derjenigen, die diese Hadithe verwerfen. Sagen, dieser Hadith, wal'iyadu billah, würde bedeuten, dass Allah aussieht wie der Mond. Nein, das ist nicht damit gemeint. Und auch sagt das Wort nicht. Das kann man falsch verstehen, ja. Aber der Prophet hat das gar nicht gesagt. Er hat gesagt, genauso wie ihr den Mond seht, werdet ihr euren Herrn sehen. Und deswegen hat er vorher gefragt, wenn ihr auf den Mond schaut in einer Vollmondnacht, werdet ihr euch gegenseitig drängen müssen? Also geht es um die Art und Weise, wie man sieht, eindeutig aus diesem Hadith ersichtlich. Ein Argument, das manche Leute gesagt haben, sie haben gesagt, ja, der Herr wird gesehen werden, weil die Hadithe sind so viel zahlreich, aber man darf seinem Herrn keine Richtung zuschreiben. Sie darf es also nicht sagen, in einer bestimmten Richtung wird man seinen Herrn sehen. Und dann fragen wir natürlich diese Menschen, der Erläuterer, rahimahullah ta'ala, sagte, jemand, der so etwas sagt, der sollte seinen Verstand überprüfen. Der sollte seinen Verstand überprüfen. Er sagte, entweder sagt er dies jetzt aus Überheblichkeit, weil er einfach nicht zugeben will, dass es so ist, oder er hat wirklich ein Problem mit seinem Verstand. Denn wenn man etwas sieht, dann sieht man etwas etwa vorne oder hinten oder oben oder unten oder links oder rechts. Also irgendeine Richtung muss man sehen. Ansonsten kann man nicht sehen. Ja. Aber all dies, wie gesagt, ist aufgebaut, dass sie sagen, dass man ihn gar nicht sehen kann. Deswegen, selbst wenn sie sagen, man kann ihn sehen, meinen sie was anderes. Wie wir gesehen haben, beim letzten Unterricht haben wir gesprochen über das Sprechen Allahs. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, Allah kann sprechen. Aber er meint was anderes, als du meinst. Und deswegen muss man aufpassen. Und das ist ja auch bekannt, denn wenn du ihnen sagst, sagt nicht Allah also im Koran Karim, ila rabbiha nazira, sagst du, ja, taban, ich glaube auch dran, ila rabbiha nazira. Aber er meint was anderes. Du meinst, er schaut auf seinen Herrn, er sagte, ich meine aber damit, sie warten auf ihren Herrn. Tayyib. Auch ein schönes Argument aus dem Koran al-Karim, das beweist, dass es einfach um unsere eigene Schwäche geht, warum wir unseren Herrn in diesem Leben gar nicht sehen können und dass es eben das Jenseits geht und nicht in diesem Dunya. Denn das Beispiel aus dem, mit dem Berg haben wir, wie heißt es, bereits erfahren. Aber schaut euch mal, der Mensch ist nicht mal imstande dazu, einen Engel zu sehen, wenn Allah Azza wa Jal ihn nicht dafür stark genug macht. Deswegen, wer hat außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Engel in seiner wirklichen Gestalt gesehen? Niemand. Und deswegen, als Allah sagte, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ. Das heißt auf Arabisch, auf Deutsch übersetzt, Surah Nummer 6, Vers 8, sie sagten, wäre doch ein Engel auf ihn herabgesandt worden. Also sie wollen einen Engel sehen, wie er kommt, ihm den Koran übergibt und wieder weggeht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wenn wir aber einen Engel herabgesandt hätten, dann wäre die Sache schon vorbei. Wenn wir einen Engel herabgesandt hätten, dann wäre die Sache schon vorbei. Und das ist eine Erläuterung, warum? Weil der Mensch es gar nicht aushalten kann, diesen Engel zu sehen. Das heißt, dann wäre mit ihm schon längst sein Leben beendet. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in gleichem Zusammenhang, wenn wir einen Engel wirklich herabsenden würden zu ihnen, dann würden wir ihn als Mensch erscheinen lassen. In menschlicher Gestalt. Und was ist dann das Problem? Dann verwechseln sie ihn wieder. Dann ist ihnen wieder nicht klar, dass es ein Engel ist. Und dann ist der Nutzen der Sache verloren gegangen. Und Allah will ja dich prüfen. Allah subhanahu wa ta'ala will ja dich prüfen. طيب. Insofern, das Erblicken Allah subhanahu wa ta'ala ist für die gläubigen Menschen Yawm al-Qiyamah vorbehalten. طيب, das war jetzt über das Akhira, über das Jenseits. Was ist mit dem Diesseits? Was ist mit dem Diesseits? Was das Diesseits angeht, wir alle sind uns einig, dass keiner von uns Allah in diesem Leben sehen kann. Die Frage ist nur, was ist mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So waren manche Gelehrte der Ansicht, oder darüber gibt es verschiedene Ansichten unter den Ulama, ob Allah subhanahu wa ta'ala es seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam erlaubt hat, dass er ihn Zeit seines Lebens einmal sehen durfte oder nicht. Und dafür gibt es das ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Und die Zusammenfassung bei dieser Angelegenheit, und das ist auch inshallah ta'ala die richtigere Ansicht, ist sehr deutlich. Und zwar wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Abu Dharr al-Ghifari radiallahu ta'ala anhum gefragt. Und dieser Hadith ist sahih Muslim, wurde gefragt: O Gesandter Allahs, hast du deinen Herrn gesehen? Gemeint ist in der Nachtenhimmelsreise. Okay? In der Nachtenhimmelsreise. Wie ich gesagt habe, es gibt Sahabe, die haben gesagt, er hat Allah gesehen. Es gibt manche, die haben gesagt, er hat Allah nicht mit seinen Augen gesehen, sondern mit seinem Herzen gesehen. Es gibt manche, die haben gesagt, er hat seinen Herrn nicht gesehen. Das sind drei verschiedene Ansichten jetzt mindestens. Und diese Ansichten von den Sahaba radiallahu anhum sind ja ihre Vorstellungen, zumindest das, was sie gedacht haben. Aber wenn wir vom Propheten sallallahu alaihi wasallam eine klare Antwort haben diesbezüglich, hat das Vorrang, logischerweise. Und deswegen können wir die anderen entschuldigen, dass sie es nicht gewusst haben. Weil es gibt nämlich bestimmte Ayat im Koran al-Karim, die man so deuten könnte, aber eben nicht eindeutig sind. Manche haben sie so verstanden, haben gesagt, er hat seinen Herrn gesehen. Und wir kennen aber die folgende Überlieferung. Und zwar Abu Dharr radiallahu anhu fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Hast du deinen Herrn gesehen? Hal ra'aita rabbak? Ganz einfaches, klares Arabisch. Hal ra'aita rabbak? Dann sagte er: Nurun anna arah. Das war auf Deutsch übersetzt: Licht. Wie hätte ich ihn sehen können? Licht. Wie hätte ich ihn sehen können? In einer anderen Überlieferung: Ra'aitu nuran. Ich habe Licht gesehen. Okay? Und diese beiden Überlieferungen, die sich beide in Sahih Muslim befinden, was bedeuten sie? Die Erklärung davon ist im folgenden Hadith, ebenfalls in Sahih Muslim, im Hadith von Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Ich lese den gesamten Hadith vor, einfach weil wir den Nutzen, der drin ist, aber der entscheidende Teil ist der letzte. Inna Allaha, Entschuldigung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Der gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stellte sich unter uns auf und berichtete uns 5 Worte. Er sagte: Inna Allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Wahrlich, Allah schläft nicht und er soll auch nicht schlafen. Yakhfidu al-qista wa yarfa'u. Es wird problematisch, dieses Wort zu übersetzen, aber ich fasse es zusammen und sage: Er erhöht das Maß und senkt es. Allah erhöht das Maß und senkt es. Al-Qist bedeutet unter anderem das Maß und gemeint ist hiermit zum Beispiel die Versorgung. Allah erhöht sie für einen Menschen und senkt sie auch wieder. Manche sagen auch, damit ist Al-Mizan gemeint. Al-Mizan ist die Waagschale. Er erhöht sie und senkt sie. Möge Allah uns zu denen machen, bei der sie bei den guten Taten senkt und bei den schlechten Taten erhöht. Und manche sagen, der Anteil an der Versorgung, das ist ähnlich wie Ar-Rizq, Al-Nasib und Ar-Rizq. Wie dem auch sei, Allah Azza wa Jal erhöht das Maß und senkt es. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ. Noch bevor die Menschen die Taten am helllichten Tage begehen, steigen zu ihnen die Taten der Nacht hinauf. وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ. Und noch bevor die Menschen ihre Taten bei Nacht begehen, steigen zu ihm die Taten des helllichten Tages hinauf. Und dann sagte er, حِجَابُهُ النُّورِ وَفِي رِوَايَةٍ حِجَابُهُ النَّارِ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِ مَنْ تَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Hijab, was ist Hijab? Ist sein Schleier. Und vom Wort Hajaba heißt abschirmen. Was ist der Sinn eines Schleiers? Dass du nicht sehen kannst, was dahinter ist. Das ist ein Schleier, ein Abschirm. Allah Azza wa Jalla hat so einen Schleier. Allah, der Prophet sagte, sein Schleier ist das Licht. In einer anderen Überlieferung, sein Schleier ist das Feuer. Würde er es wegziehen, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes, soweit sein Blick reicht, alles verbrennen. Und dieser edle Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise über Allah azza wa jall erklärt die erste Überlieferung. Das heißt, der Prophet alaihi salatu wassalam, als er sagte, ra'aytu nuran, ich habe Licht gesehen, meinte er damit den Hijab Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Überlieferung ist klar und deutlich in der Hinsicht, dass er seinen Herrn, subhanahu wa ta'ala, nicht gesehen hat, sondern in diesseits, und er hat eben den Hijab gesehen. Und da kommen wir auch, inshallah ta'ala, zum Ende unseres Aqidah-Textes. Ich lese noch einmal die letzten Sätze hier vor. Beim 60. heißt, und alles, was in den Sahih-Hadithen vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, ist auf die Art und Weise verschieden, wie er es gesagt hat. Also das ist der Grundsatz Nummer 1. Wir nehmen unsere Aqidah aus authentischen Überlieferungen. Sahih ist eine bestimmte Stufe der Authentizität, aber gemeint ist hier mit allgemein die authentischen Hadithe. Ja? Denn auch kann ein Hadith Hassan sein. Hassan ist eine Stufe unter Sahih, aber trotzdem ist es authentisch. Und der zweite Grundsatz aus diesem Satz, den wir entnehmen, ist, dass wir grundsätzlich das verstehen, was auch dasteht. Nur, ihr habt gesehen, man kann Sachen völlig verstehen. Also jemand kann denken, gemeint ist hier der Vergleich Allahs mit dem Mond. Aber das ist aber nicht wirklich damit gemeint. Du denkst, du verstehst das Wort wörtlich, aber das ist ein falsches Verständnis des Textes. Die Bedeutung ist diejenige, die er beabsichtigte. Was heißt das? Naja, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas, die Information mitteilen möchte, der Prophet will dir etwas sagen. Sagt er dann das, was er meint, oder sagt er, was er nicht meint? Genau, das ist damit gemeint. Also in anderen Worten, du sollst davon ausgehen, dass das, was er gesagt hat, er auch wirklich meinte. Und nicht, dass du sagst, nee, damit ist was ganz anderes gemeint. Okay, weil dann würdest du ihm vorwerfen, dass er nicht das gesagt hat, was er eigentlich meint. Also die Bedeutung ist die, die er beabsichtigt. Wir mischen uns hierbei weder mit unseren Meinungen interpretierend ein, noch mit unseren Neigungen. Erstmal nicht mit unseren Meinungen, weil es geht ja nicht um deine Meinung, meine Meinung. Wir wollen ja unsere Religion entnehmen aus dem Offenbarungstext. Deswegen sind wir Muslime. Ich möchte wissen, was Allah sein Gesandter gesagt hat, nicht was der Gelehrte mir gesagt hat. Der Gelehrte ist für mich ein Mittel zum Zweck, sonst gar nichts. Noch mit unseren Neigungen, Gott bewahre, weil wenn es um Neigungen geht, das heißt, jemand hätte gerne, dass der Text das und das und das bedeutet, und dann sucht er nach einer Interpretation dafür. Und das Paradebeispiel war für das Wort Nazara. Das Wort Nazara auf Arabisch, na'am, das kann verschiedenartig verwendet werden, das ist richtig, aber was hat ihn überhaupt dazu gebracht, nach dieser verschiedenen Interpretation zu suchen? Was überhaupt? Antwort, seine Prä-Aqida, seine falsche Aqida, die er vorher schon hatte und die er jetzt dem Text auch überstülpsen wollte. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.